weil ich in der Predigt nicht von mir erzählen will, sondern Jesus verkünden möchte und sein Wort, fangen wir direkt mit einem Bibelwort an. Und zwar ein Psalm, den Asaf geschrieben hat. Und dort schreibt er, das ist der Psalm 73, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. In diesem Psalm fängt der Asaf an und er proklamiert, er spricht aus, Gott ist gut. Aber dann fügt er an, dass er manchmal merkt, dass es scheint, als würde es nicht stimmen. Und zwar, wann hat er das gemerkt? Er hat gedacht oder gemerkt, es könnte sein, dass das nicht stimmt, als er gesehen hat, wie gut es den Gottlosen geht. Wie gut es denen geht, die sich eigentlich gar nicht um Gott kümmern. Und dieses Wort, Gottlosen, die Gottlosen, ist ein sehr altertümliches Wort und wir wollen dieses Wort gerade zum Anfang anschauen, dieses altertümliche Wort. Und zwar ist das Gegenteil von gottlos, ist gottesfürchtig. Und Gottesfurcht und gottlos sind zwei sehr altertümliche Begriffe, die uns aber viel zu sagen haben. Und zwar fangen wir mit dem Begriff gottesfürchtig an. Was ist denn ein gottesfürchtiger Mensch? Und in Gottesfurcht zu leben bedeutet, für Gott und für sein Reich zu leben. Dass du am Morgen aufwachst und denkst, ich will heute für etwas Größeres leben als nur für mich selber, und zwar für Gott. Und es bedeutet, dass man versucht, sich nach der Wahrheit auszurichten, nach dem, was Bestand hat, und sich einen guten Charakter anzueignen. Und Gottesfurcht bedeutet nicht, ich stur versuchen, alles richtig zu machen, ganz verbohrt versuche ich, ein ganz korrekter Mensch zu sein und gut dazustehen, sondern, das wäre sehr gesetzlich, sondern es bedeutet, dass ich mir bewusst bin, dass Gott existiert und dass dieses Bewusstsein von Gottes Existenz meine Art und Weise, wie ich lebe, verändern tut, dass das die prägt. Und zwar stehe ich auf oder begegne ich einem Menschen und ich denke nicht, ich muss jetzt mich anstrengen, um ihn richtig zu behandeln, sondern ich begegne einem Menschen und merke, das ist ein Geschöpf von Gott, dieser Mensch, der mir gegenübersteht. Er ist von Gott gemacht und darum bin ich wie automatisch dazu veranlagt, ihn gut zu behandeln. Wie könnte ich ihn schlecht behandeln, wenn ich realisiere, er ist ja ein Geschöpf von Gott? Oder wenn ich rede, dann sage ich die Wahrheit als jemand Gottesfürchtiges, weil ich weiß, Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen und Gottes Wort ist Wahrheit. Und wenn Gott alle meine Worte hört, wie könnte ich dann was Unwahres sagen? Und es ist wie, das ergreift einem, wenn einem das bewusst wird von dieser Gottesexistenz und macht, dass man automatisch, also mehr oder weniger automatisch, in dieser Art und Weise handelt. Und darum ist Gottes Furcht nicht unbedingt, ich habe Angst vor Gott, sondern ich weiß, dass Gott existiert und das erfüllt mich mit so einer Ehrfurcht, dass ich automatisch anders handeln tue. Und es ist eine freudige, staunende Ehrfurcht vor Gott und eine Verwunderung vor ihm, dass man die bewahrt. Das ist Gottes Furcht. Und die führt dann in dieser Art aus sich heraus, dieser Weise dazu, dass das Handeln anders wird. Das Gegenteil von Gottesfurcht ist, dass man sich denkt, es ist egal, dass Gott existiert, und die Konsequenz ist, man lebt für die eigene Sache. Man steht auf und denkt, ja, ich bin froh, wenn das Arbeiten endlich vorbei ist, dann kann ich wieder Fernsehen schauen. Oder ich freue mich drauf, endlich alles, was ich machen muss, abzuschließen, damit ich nachher mein Leben genießen kann und mein großes Haus bauen kann und meinen riesigen Garten genießen kann. Man denkt nur an sich und an seine eigene Sache. Und wenn wir diese zwei Begriffe haben, gottesfürchtig versus gotteslos, dann geht es nicht darum, dass wir Menschen einteilen und sagen, das ist jemand gottesfürchtig, der ist gut, das ist jemand gottloser, das ist ein böser, schlechter Mensch, den schauen wir nicht an, sondern wir merken als Christen, dass wir beides in uns haben. Wir haben einen Anteil Gottesfürchtigkeit und einen Anteil, der immer wieder vergisst, dass Gott existiert. Und man könnte sagen, diese zwei Anteile streiten ein bisschen in meiner Brust gegeneinander. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Jesus gesiegt hat über die Gottlosigkeit und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen und dass wir von Gott akzeptiert werden, ob wir jetzt uns gottesfürchtig verhalten oder gottlos. Und aus dieser Art und Weise von diesem Wissen verurteilen wir auch nicht Menschen, die weniger gottesfürchtig leben als wir. Obwohl der Psalmist hier genau mit dieser Sache, mit diesen zwei widersprüchlichen Dingen sein Ringen hat. Jemand, der gottlos ist, der lebt nicht nur für seine eigene Sache, sondern er tut dabei auch das Recht der anderen und das Recht von Gott ignorieren. Im Alten Testament bedeutet das ganz oft, dass die Witwen ausgenutzt werden. Gottlose Leute nutzen die Witwen aus. Das wird immer wieder, wenn du die Bibel liest, wenn du das Alte Testament liest, kommt das immer wieder vor. Das ist ein bisschen seltsam. Warum führt Gottlosigkeit dazu, dass man Witwen ausnutzen tut? Aber der Grund ist, dass die Witwen früher Leute waren, die niemand hatten, der für ihr Recht geschaut hat. Weil sie waren als Frau und als alte Menschen hatten sie wie keinen Einfluss. Und darum konnte man mit ihnen machen, was man wollte. Und man hat darum ihr Recht mit Füßen getreten, weil niemand da war, der sich für ihr Recht eingesetzt hat. Und das ist die Konsequenz davon, dass man nur an sich denkt. Man hört auf, das Recht anderer zu beachten. Die Frage, die jetzt hier steht, im Raum steht, oder die über diesen Psalm steht, ist, lohnt sich's überhaupt, ein gottesfürchtiger Mensch zu sein? Lohnt sich's überhaupt, die Rechte von anderen und die Existenz von Gott zu bedenken? Oder ist es nicht nur völlig anstrengend und viel Mühsal und am Schluss geht's doch denen viel besser, die sich gar nicht kümmern um das Recht von anderen? Diese Frage bewegt den Psalmisten. Und Psalme sind ja eine Sammlung von Liedern oder von poetischen Texten. Und diese Texte, jeder Psalm behandelt so ein Thema, was wir als Christen oder wir als Menschen vielleicht kennen. Und der Psalm geht so durch dieses Thema hindurch und er ringt mit diesem Thema. Und wenn man jung und unbeschwert ist, dann interessieren einem die Psalmen meistens noch nicht so fest. Und je älter man wird oder je mehr unschöne Dinge man sehen musste oder erleben musste, desto mehr merkt man, Psalmen sind Orte, wo ich mich verstanden fühle und Texte, die mir helfen, durch ein Problem, das ich habe, hindurchzugehen. Die helfen mir durch dieses mit dem Ringen von diesem Thema. Und wenn wir nochmal kurz zurückgehen. Der Asaf hat sich gefragt, ob ein reines Herz, in der zweitobersten Zeile, ob ein reines Herz, das sich zu bewahren, dafür sich einzusetzen, ein reines Herz zu haben, ob sich das lohnt oder ob es nicht viel besser ist, gottlos zu sein. Und wir lesen einfach mal, wie der Asaf auf die Leute schaut, die sich nicht anstrengen und denen es trotzdem richtig gut geht. Und wir werden merken, dass er mit jeder Zeile ein bisschen mehr frustriert wird darüber, dass es sich scheinbar gar nicht lohnt, sich für Gott einzusetzen. Ich beneide die Übermütigen, als ich ihr Wohlergehen sah, schreibt er. Und dann fährt er fort. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen, unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Und dann die letzte Zeile von diesem Abschnitt. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. So frustriert ist der Asaf über diese Situation, dass es sich scheinbar oft gar nicht lohnt, sich für Gott einzusetzen. Und die Frage ist immer noch, lohnt sich's, diesen Kampf zu kämpfen für ein reines Herz? Und es gibt ein altes Wort, wir kommen jetzt zum dritten alten Wort, aber es ist auch schon das letzte der drei alten Worte, und das heißt Tugend. Und die Frage, die sich der Asaf eigentlich stellt, lohnt sich's, tugendhaft zu werden? Und tugendhaft bedeutet, dass du die Veranlagung hast, das Richtige zu tun. Und das Gegenteil von Tugend, oh Mist, jetzt kommen wir doch zu einem vierten alten Wort, ist Laster, auch ein sehr altes Wort. Und Laster ist, wenn du was in dir hast, das automatisch immer wieder macht, dass du was Schlechtes tust. Und eines der großen Laster, über das sich die alte Kirche viel Gedanken gemacht hat, ist Neid. Und darum sind wir auch bei diesem Thema Neid. Und der Asaf beneidet ja die Gottlosen. Was ihn so aufregt, ist, dass es ihnen nicht gut geht. Er wünscht sich eigentlich, dass es ihnen schlecht geht. Eigentlich denkt er, sie haben das gute Leben und ich habe es nicht. Und eigentlich sollte ihnen das weggenommen werden. Neid bedeutet, man gönnt jemandem das Gute, das er hat, nicht. Das Problem vom Neid ist, dass es ist irgendwie in dir und es zeigt sich nicht sehr oft, dass du neidisch bist. Der Neid versteckt sich eigentlich vor deinem Wissen über dich selber. Aber er ist da und er macht immer wieder, dass du Dinge machst, die du eigentlich gar nicht machen willst. Und drum ist der Neid ein Laster, weil es dich veranlagt dazu. Zum Beispiel, wenn du neidisch bist, dann gönnst du Leuten nichts Gutes. Also wenn es jemandem gut geht, dann kannst du dich nicht freuen darüber. Und manchmal merkst du, du hast so eine Person und irgendetwas nervt dich ganz ungemein an dieser Person. Und oft ist es, weil irgendwo Neid in deinem Herzen ist. Und der versteckt sich, der Neid, vor dir. Aber es ist ein Laster, das irgendwo in dir drin ist und manchmal halt dann so nach vorne kommt. Und das Gegenteil von, also das eine ist, du freust dich überhaupt nicht, wenn jemandem was Gutes geschieht. Und wenn jemandem, den du beneidest, was Schlechtes passiert, dann hingegen kannst du dich freuen. Also du freust dich, ja. Und also Neid bringt dich dazu, zu trauern, wenn sich andere freuen, und mich zu freuen, wenn andere trauern. Der Asaf beneidet jetzt hat diese Gottlosen beneidet, aber etwas ganz Spannendes, was er gemacht hat, ist, dass er das ganz offen zugegeben hat. Er hat sich vor uns recht verletzlich gemacht, auch indem er das so mit unverblümten Worten aufgeschrieben hat, indem er nicht versteckt hat, was Negatives in seinem Herzen drin ist. Und ich denke, er konnte sich so fest öffnen oder uns so viel Einblick in sein neidisches Herz geben, weil er irgendwo noch wusste, Gott hält mich trotzdem, obwohl ich so eine schlechte Veranlagung in mir drinnen habe. Und im nächsten Abschnitt fragt er sich, lohnt sich's, es kommt immer wieder, lohnt sich's, meinen Charakter jetzt von dieser Lasterhaftigkeit in Tugendhaftigkeit zu ändern. Und er schreibt: Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Wir bleiben mal bei dem Vers. Ach, so habe ich doch wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Und jeder Tag ist eine Strafe für mich. Ein spannender Gedanke, wir machen jetzt einen kleinen Bogen, der aber gleich wieder zurück zu unserem Thema kommt. Ein spannender Gedanke, der ein kanadischer Philosoph immer wieder aufbringt, ein kanadischer Psychologe eigentlich, einige kennen ihn hier drin. Sie schauen sich gerade an, die zwei. Dieser kanadische Philosoph sagt, Psychologe sagt, Leben ist eigentlich Leiden. Zu einem großen Teil ist Leben Leiden. Und wir wissen das, wenn wir, als Pastor merkt man sehr schnell, aber auch als Nicht-Pastor merkt man, Leben bedeutet so viel Leiden. Und das ist auch schon in den ersten zwei Kapiteln der Bibel ist das angelegt, wo Gott, nachdem die Menschen sündigen, den Erdboden verflucht und das Leben schwer macht. Also Leben ist Leiden. Und die Frage ist, wenn jetzt Leben so viel Leiden bedeutet, so viel Schmerz mit sich bringt, was sollen wir machen? Und es gibt zwei Antworten. Die eine ist, okay, versuch so viel Leid zu vermeiden wie nur möglich und versuch einfach möglichst viel Glücklichkeit zu finden. Mach, was dich glücklich macht. Geh deiner Glücklichkeit nach. Das Problem ist, wenn du deiner Glücklichkeit nachgehst, wird dich Leid trotzdem immer wieder einholen. Und in dem Moment, wo Leiden in dein Leben kommt, kannst du nicht glücklich sein und dein ganzer Lebenssinn zerbricht. Weil das Einzige, worauf du dich eigentlich freust, nämlich irgendwo Glücklichkeit und die Gemütlichkeit oder was auch immer zu verfolgen, das zerfällt in dem Moment, wo Leid kommt. Und die Antwort oder die andere Möglichkeit, mit dieser Tatsache umzugehen, dass die Welt voll Leiden ist, ist, du sagst, ich lebe für etwas, das so groß und so bedeutsam ist, dass es sich lohnt, dafür auch Leiden auf sich zu nehmen. Und dann hat dein Leben einen Sinn, der so tief ist, dass Leid ihm nichts mehr anhaben kann. Und dieser Sinn, oder es gibt nichts, was so sinnvoll ist, wie sich nach der Wahrheit auszurichten. Und sich nach der Wahrheit auszurichten bedeutet genau das, was der Psalmist macht. Er ist transparent über seine eigene Fehlerhaftigkeit. Und er sagt, ich versuche, einen Weg zu finden, wie ich mit diesem Schlimmen in meinem Herzen umgehen kann. Die Welt ist Leiden. Und was machst du? Entweder du bringst noch mehr Leiden in diese Welt oder du veränderst sie zum Besseren. Und wie kannst du sie zum Besseren verändern, die Welt, wenn nicht am meisten dadurch, dass du bei dir selber anfängst? Und wenn du sagst, ich stehe auf, um ein sinnvolles Leben zu leben, um für etwas zu leben, das sich lohnt, dann veränderst du nicht nur die Welt zum Besseren, du machst, dass sie sich ein ganz klein wenig in die richtige Richtung neigt, sondern du gibst auch deinem Leben einen Sinn, der sich lohnt, Schmerz auszuhalten. Und der Asaf sagt aber, ach, so habe ich wohl ganz umsonst das versucht zu machen. Und dann sagt er aber, hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, die sich nur um ihre eigene Sache kümmern, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all das zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Er ist immer noch in diesem Ringen und er kann es nicht begreifen. Lohnt sich es jetzt, sich einzusetzen für einen guten Charakter oder lohnt sich es nicht? Und was er bis jetzt gemacht hat, ist, er hat am ersten Abschnitt des Psalms hat er auf die anderen geschaut. Er hat geschaut, diese Gottlosen, die anderen, denen geht es so gut und sie werden immer reich und alles Mögliche. Und nachher hat er auf sich selber geschaut. Und er hat gesagt, ich habe mich abgemüht und ich habe mein Herz und meine Hände versucht, frei von Schuld zu halten und ich hätte vielleicht was anderes sagen können. Und diese beiden Sichtweisen haben ihm nicht weitergeholfen. Auf die anderen zu schauen hat ihm nicht geholfen, auf sich zu schauen hat ihm nicht geholfen. In Tat und Wahrheit, was er ja gemacht hat, ist, sich mit anderen zu vergleichen. Und wie wir, wie du sicher im Verlauf deines Christenlebens schon oft gehört hast, ist, das Vergleichen, dich mit anderen zu vergleichen, ist der Tod deiner Freude. Es macht dein Leben kaputt. Und das merkt auch der Psalmist und er schreibt dann weiter. So dachte ich dann nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihr Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als er von sich weg und von den anderen weg auf Gott sah, hat er gemerkt, es gibt noch eine dritte Perspektive. Es gibt nicht nur, ich genieße mein Leben oder ich versuche mich möglichst anzustrengen, sondern die dritte Perspektive ist, Gott ist da und er verändert alles. Und in den nächsten Abschnitten wird er verschiedene Aspekte von dieser Veränderung aufzeichnen. Und der erste Aspekt ist, was Gott verändert, ist, weil Gott existiert und weil Gott zum Rechten schaut, lohnt sich es nicht, ein gottloses Leben zu leben. Ein Leben, wo man sich nur für sich selber einsetzt und andere mit Füßen tritt, wird am Ende nichts wert sein. Es wird vergehen, wie man einen Traum nach dem Aufwachen schon bald vergessen hat. So bedeutungslos wird ein Leben sein, das man nur für sich selber gelebt hat. Und er merkt das. Und als er das realisiert, realisiert er auch etwas über sich selber. Er realisiert, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Er merkt, da war Verbitterung in meinem Herzen. Da war zwar dumm von mir, diesen Vergleich zu machen, oder es bringt nichts, es verhalte mich wie ein Tier, das nicht viel weiter schauen kann als bis zum nächsten Tag. Und wenn er aber dann aufhört und weiterschaut, merkt er, in Gott habe ich alles, was ich brauche. Und das ist der zentrale Gedanken und das ist das Ding, das uns vom Neid befreien kann. Wenn du merkst, in Gott habe ich so viel mehr, als ich irgendwo sonst haben kann, dann erstickt der Neid langsam in deinem Herzen. Das Vergleichen wird unnötig, weil ich merke, ich habe eigentlich genug, also muss ich mich nicht mehr vergleichen. Gott beschenkt mich so reich, dass ich weder im Himmel was anderes brauche, noch auf der Erde was anderes mir von anderen weghoffen muss. Wir haben im letzten Gottesdienst auf diesen letzten Vers geschaut, wen habe ich im Himmel außer dir und nach nichts anderem habe ich ein Verlangen auf dieser Erde. Und das ist ein spezielles Geheimnis. Es lohnt sich, für Jesus zu leben wegen dem Himmel und es lohnt sich, für Jesus zu leben wegen dem Hier und Jetzt. Zwei Gedanken. Und wenn wir Christen uns manchmal auf den Himmel vertrösten, wenn wir sagen, jetzt ist mein Leben nicht so in Ordnung und jetzt muss ich durch Schwieriges durchgehen, aber in der Ewigkeit werde ich es einmal gut haben. Wenn wir das machen, dann werden wir oft belächelt, weil Nicht-Christen finden es recht töricht, sich auf die Ewigkeit zu vertrösten. Und man kann sich einige Gedanken darüber machen, ob das töricht ist oder nicht. Ich führe jetzt die nicht aus. Aber wenn man lange genug darüber nachdenkt, merkt man, es ist überhaupt nicht töricht. Weil ich habe letztens einen NZZ-Artikel gelesen von einem einflussreichen Wirtschaftsmann. Und dann haben sie ihn gefragt, der Journalist hat ihn gefragt, auf was bist du stolz? Und dann hat er gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich meine Kinder zu rechten Menschen erzogen habe, weil alle meine Kinder arbeiten 100%. Er hat ihnen beigebracht, fleißig zu sein. Und sie sind nicht einer von diesen Labaschlappen, die nur 80% arbeiten. So wie ich, nur 80%. Und dann hat der Journalist ihn, dann hat er aber noch weiter geredet, hat der Journalist ihn gefragt, ob er denn religiös sei, dass er seine Kinder zu Fleiß erziehen möchte, weil Fleiß ist ja nicht unbedingt jetzt das Allergelobteste von den Tugenden. Und dann hat er gesagt, nee, er ist nicht religiös, aber der Gedanke, dass es nach dem Leben vorbei sei, der sei so destruktiv, dass wenn du den wirklich glaubst, dann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr zu leben und es lohnt sich schon gar nicht, fleißig zu sein. Und das fand ich noch spannend. Er hat irgendwie gemerkt, wenn es nichts gibt nach dem Tod, wenn alles vorbei ist, wenn es da kein Gott ist, der alles mal so leitet, dass es gut rauskommt, dann lohnt es sich weder tugendhaft zu sein, noch lohnt es sich eigentlich arbeiten zu gehen. Und darum ergibt es wie Sinn, sich auf den Himmel zu vertrösten. Weil ohne das kann der Mensch nicht leben und es entspricht auch der Art und Weise, wie Gott die Welt gemacht hat. Und der zweite Gedanke ist, wen habe ich neben dir auf Erden oder beziehungsweise nach nichts verlangt mir, wenn ich nur dich weiß? Das ist der Gedanke, dass ich schon jetzt Anteil an Gott habe und dass es sich lohnt, sich einzusetzen für Gott, weil schon jetzt Gott mein Teil ist, weil ich schon jetzt weiß, dass Gott mich liebt, weil ich schon jetzt weiß, dass er in meinem Herzen wohnt, wenn ich mich ihm hingegeben habe, weil ich jetzt schon, wenn ich aufs Kreuz schaue, auf dieses Symbol von unserem Glauben merke, den Preis hat Jesus bezahlt und den Gewinn, den schenkt er mir. Und jetzt schon vergibt er mir alle meine Schuld und jetzt schon liebt er mich mit einer Liebe, die ich nicht verdient habe. Und jetzt schon kann ich eine Gemeinschaft mit ihm haben, die dann in Ewigkeit noch viel intensiver sein wird. Und diese Art von, ich weiß, dass Jesus jetzt bei mir ist, mit mir ist, ein Teil von mir ist, die lässt einem irgendwie erkennen, dass es sich nicht lohnt, neidisch zu sein. Und dass es sich lohnt, für etwas Sinnvolles zu leben. Der Psalmist ist unterdessen alt geworden und er schreibt, wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Es ist genau das. Siehe, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Er merkt, mein Vertrauen setze ich auf den Herrn und alle seine Taten will ich weiter erklären. Und man fragt sich, Herr, warum kommt er jetzt plötzlich darauf, alle Gottes Taten weiter erklären zu wollen? Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass es wieder auf den Anfang zurückkommt, dass er sein Leben der Wahrheit verpflichtet hat. Weil die Wahrheit, die ist die Struktur des Universums. Es ist das, was am meisten Substanz hat, das, was sich am meisten lohnt, dem nachzugehen. Und darum erzählt er die Wahrheit Gottes. Und weil Gott alles erschaffen hat, sind alle seine Taten Wahrheit. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Immer wieder, wenn wir also einen Moment haben, wo wir ein bisschen einen Einblick in unser Herz bekommen, merken wir, in unserem Herzen ist irgendwo ein bisschen mehr Neid vorhanden, als wir vielleicht dachten. Man denkt lange, ja, neidisch sein ist nicht ein Laster, das ich habe. Und dann irgendwann sieht man jemanden, oder sagen wir es so, wenn du kein Instrument spielst und du siehst jemanden, der richtig gut Musik macht, dann denkst du, boah, der kann richtig gut Klavier spielen. Wenn du aber selber Gitarre spielst und selber schon ein paar Auftritte hast irgendwo und dann kommt jemand, der ist richtig gut, plötzlich wirst du neidisch auf ihn, weil es etwas ist, das dich tangiert. Und dann, das sind die Momente, wo wir merken, in unserem Herzen ist auch eine Spur von Neid drin. In unserem Herzen ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Und man hat Versuche gemacht, wo man Menschen gesagt hat, guck, deine Arbeitskollegin und du, ihr kriegt eine Lohnerhöhung, wenn du einverstanden bist. Aber dein Arbeitskollege kriegt doppelt so hohe Lohnerhöhung wie du. Willst du diese Lohnerhöhung haben für dich und für deinen Arbeitskollegen? Und die meisten Leute in dieser Studie haben gesagt, nee, wenn mein Arbeitskollege einfach so ohne Grund eine doppelte Lohnerhöhung kriegt als ich, dann will ich gar keine Lohnerhöhung haben. Und das ist genau der Neid, der irgendwo in unserem Herzen ist, mega irrational, weil es wäre ja recht sinnvoll, eine Lohnerhöhung zu haben. Und irgendwo zeigt er auf, wir haben mit uns selber ein Problem. Und Christus ist gekommen, um dieses Problem zu lösen. Der Psalmist sagt, fast wäre ich ausgerutscht, als er über das nachgedacht hat. Und er sagt, die Gottlosen, die rutschen am Ende aus, weil ihr Leben zerspringt. Aber dann merken wir, wir sind alle ein Stück weit gottlos. Wir sind alle ein Stück weit irgendwo in unserem Herz nicht ganz in Ordnung. Und dann kommt Jesus und er sagt, ich nehme dein Herz, deinen Neid nehme ich in mich. Und als Jesus zum Kreuz ging, ist er ausgerutscht und umgefallen. Und Jesus ist umgefallen, damit wir stehen bleiben können. Jesus hat all den Neid und alles in sich genommen und ist damit in den Tod gegangen, damit es dort tot sei und weg ist, um uns ein Leben zu schenken, indem er uns so reich beschenkt, dass es für uns keinen Grund mehr gibt, neidisch zu sein. Und das ist die gute Nachricht vom Kreuz. Und das ist die gute Nachricht, die in diesem Psalm drin ist. Wir haben Gott als unseren Teil. Wir haben Jesus als unseren Anteil von dem, was wirklich zählt. Und das macht alles aus. Ja, mit diesem Vers möchte ich, oder mit diesem Satz möchte ich schließen und ich bete noch. Jesus, dank dir. Und wir danken dir, dass wir den Neid, den wir in unserem Herzen haben, nicht verstecken müssen und dass wir so offen den zugeben können, wie ihn auch der Asaf zugegeben hat, weil wir wissen, dass du ihn tragen wirst, dass du ihn übernimmst, dass du unser Herz reinwäschst, dass du uns erneuerst und unser Herz immer mehr der Wahrheit unterstellst und uns veränderst, dass wir freier werden, reiner werden, großzügiger werden. Ich danke dir, Jesus, für das, was du gemacht hast für uns und ich danke dir für das, was das mit uns macht. Wir haben jetzt noch eine Zeit, Jesus, wo wir vor dir sind und ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass unser Herz berührst noch im Rest von diesem Gottesdienst. Amen.